warum wir anbeten können. Bitte Kolosserbrief aufschlagen. Kolosser Kapitel 3. Und heute schauen wir uns eine sehr kurzes Teil, ein paar Worte eigentlich, schauen wir uns an und versuchen das miteinander genauer zu überlegen. Und zwar die Worte, die wir finden in Vers 5 ganz am Ende. Wir haben vor 2 Wochen uns mit dieser Stelle als Ganzes sozusagen beschäftigt. Aber jetzt wollen wir ein bisschen präzisieren. In Vers 5 steht, tötet daher euer Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Wir haben hier etwas, das eine Erklärung auch hat. Es steht da, und die Habsucht, die Götzendienst ist. Götzendienst. Okay. Was ist Götzendienst? Das hat jemand hier in der Gemeinde vergessen, wenn du online das siehst und kennst, es ist hier, wartet auf dich. Wieso sehr bist du versucht? Würde irgendjemand mal in der Gemeinde kommen und sagen, Tiger ist Gott. Ein neuer Gott hier. Er heißt Tiger. Ihr sollt euch vor ihm hinknien. Ihr sollt den Tiger anbeten. Tiger hier ist der, der euch helfen wird. Er ist der neue Gott für unsere Zeit. Er heißt Tiger. Wieso sehr würdest du da dich, ja, angezogen fühlen? Wieso sehr würdest du denken, ja, genau das ist, was ich gesucht habe. Einen neuen Gott, einen neuen Götzen, ein Tiger, der ist es. Wir hören sowas natürlich und wir denken, was? Na komm bitte, also was, woran denkst du? Das kann, niemand macht das heutzutage, denkt man. Aber Götzendienst ist auch heute wirklich, es lebt. Also Götzendienst gibt es heute und wir müssen uns damit auch auseinandersetzen. Was ist es eigentlich? Okay, du und ich sind nicht versucht, irgendwelche Standbilder oder so Götzenstatuen anzubeten, glaube ich. Aber es gibt auch andere Arten von Götzendienst. Es gibt viele Facetten im Götzendienst. Und unsere Stelle hier sagt uns etwas, Habsucht ist Götzendienst. Was meint Paulus damit? Und wenn wir einfach das lesen und dann denken, boah, ich bin kein Götzendiener, muss ich mich nicht damit auseinandersetzen, dann haben wir nicht davon profitiert, wie der Herr das möchte. So, was bedeutet das eigentlich? Wir möchten noch einmal miteinander wiederholen. Was haben wir bis jetzt im Kolosserbrief schon gesehen? Ganz schnell, wer ist Jesus? Er ist der Messias. Zeigt uns, dass Gott in die ganze Geschichte der Welt einen Plan hat und dass Christus die Erfüllung davon ist. Er ist auch Jesus, das bedeutet, Jahwe rettet. Er ist die Lösung für das größte Problem der Menschheit, und zwar, dass unsere Sünden uns zum Tode verurteilt haben und Jesus hat den Tod und Satan und Sünde überwunden. Er ist der, der uns rettet. Nur Jesus ist auferstanden. Nur Jesus lebt heute, nachdem er gestorben ist und für uns dann auferstanden ist. Und er ist auch der Herr. Er ist König aller Könige. Er ist der, der zur Rechten des Vaters sitzt. Gott hat alle Macht an ihm, alle Autorität an ihm übergeben. Und er kommt ein zweites Mal und wird auf Erden regieren. Das hat auch für uns langfristige Konsequenzen. Also wir haben nicht nur hier in dieser Welt Hoffnung in Christus, sondern in der Ewigkeit Hoffnung in Jesus Christus. Und das, was Paulus uns sagen will, das, worauf er hin will, das, was er in uns einprägen möchte, ist, du bist nur in Christus ist es möglich, dass du die Fülle des Lebens genießen kannst. Du bist nur in Christus zur Fülle gebracht. Und damals, wie wir schon betrachtet haben, und wir werden das jetzt nicht wiederholen, aber dir gibt es drei Räuber, Ritualismus, auch Mystizismus, auch Gesetzlichkeit. Diese Dinge wollen uns von Christus wegbringen und fokussieren uns auf Menschen und auf Irdisches. Paulus hat schon ganz klar erklärt, Christus ist genug. Und wir haben gesehen, dass da Christus eben auferstanden ist und zu Rechten des Vaters sitzt, sollen wir und dürfen wir eine ganz neue Orientierung haben. Wir dürfen eben das tun, was der Herr sagt, und zwar ein Herz voller Liebe für Christus haben. Ich will alles zur Ehre des Herrn tun. Ich suche und trachte nach dem, was droben ist. Und dann auch ein Leben in Abhängigkeit vom Geist Christi in uns. Wir tun das nicht in unserer eigenen Kraft. Und wie tut man das? Wie soll das genau funktionieren? Das ist, was er dann in den Versen 3, also Kapitel 3, ab Vers 5 bis dann Kapitel 4, Vers 6 in Kolosserbrief anspricht. Und das ist, womit wir uns eigentlich beschäftigen. Und heute merken wir diese Realität. Wenn wir habsüchtig sind, dann erfüllen wir oder erleben wir nicht die Fülle des Herrn in unsere Herzen. Es verhindert das Beste in unserem Leben. Genau das ist, was der Herr verhindern will. Denk nicht, wenn Gott sagt, pass auf, Habsucht ist Götzendienst, dass der Herr uns dadurch sagen will, ich möchte euch etwas enthalten, das für euch wirklich toll und gut ist. Alle diese Dinge, die die Welt anbietet, sind echt toll und das dürft ihr nicht genießen. Nein, das ist Gift für uns, unsere Herzen. Das ist nicht etwas, das bleibende Wert hat. Der Herr sagt uns durch diese Aussage, pass auf, es gibt hier etwas, das dich verleiten könnte. Und wenn du ein Götzendiener bist, dann bist du in einer ganz prekären Situation. Schauen wir uns das genauer an heute. Wir könnten es folgendes sagen, die Lebensberatung, die wir heute haben, Habsucht tötet. Habsucht sollen wir töten. Das ist eben, was im Vers 5 sagt. Tötet daher eure Glieder. Habsucht ist einer dieser Glieder. All diese Dinge, die in uns eingebaut ist. Wir wollen Dinge. Wir sehen das. Oh, das will ich. Oder oh, das brauche ich. Oder wenn ich das nicht habe, dann bin ich nicht glücklich. Das müssen wir nicht einfach langsam weglernen, sondern umbringen. Nein, das tue ich nicht. Das ist nicht mein Herz. Mein Herz schlägt für was ganz anderes. Mein Herz schlägt nicht für irdische Dinge. Schauen wir unser Sündenfaktor an. Eine Frage an Sascha hinten. Sind diese Mikros eingeschaltet? Es hallt ein bisschen. Es ist nur dieses eingeschaltet? Okay. Kann man es ein bisschen nach unten vielleicht? Ich weiß nicht genau warum, aber ich höre es hier vorne und vielleicht bin ich der Einzige, der da gestört ist, aber danke dir. Ich glaube, das ist besser. Ist das wahr? Ich muss sagen, das ist in meinem Leben wahr. Wir geben es oft nicht zu, dass uns etwas anderes wichtiger ist als Gott. Götzendienst. Dass jemand anders, etwas oder jemand, irgendwas anderes als Gott uns wichtiger ist. Ich brauche das. Wenn ich das nicht habe, wie soll ich glücklich sein? Oder wenn das fehlt, oder wenn das weggenommen wird, wie soll ich glücklich sein? Dann ist irgendetwas in unserem Leben wichtiger als Gott selbst. Habsucht passt in diese Situation, in diese Beschreibung perfekt hinein. Und wir sollen heute verstehen, Habsucht, das ist sowohl Geiz und auch Gier. Beides bringt keine Fülle des Lebens, bringt keine bleibende Freude und Zufriedenheit. Es ist eine Ablenkung. Eines ist es auch etwas, das uns kaputt macht, lenkt uns von dem ab, was uns tatsächlich erfüllen kann. Paulus wird vom Herrn hier geleitet. Paulus will, dass wir die Fülle des Lebens in Christus haben und dass wir nichts in unserem Leben zulassen, dass uns diese Fülle zerstören könnte, dass uns wirklich ablenken könnte und schwach machen könnte. So als erstes, wir wollen eigentlich drei Fragen angehen heute. Was ist Götzendienst? Wie ist Habsucht Götzendienst? Und dann, was können wir dagegen tun? Wie sollen wir das bekämpfen? Natürlich werden wir nicht nur diese paar Worte in Vers 5 verwenden, sondern mehrere andere Bibelstellen. Und du wirst vielleicht überrascht sein, wie oft das Wort Gottes das Thema Geld, Materialismus, Habsucht, diese Dinge anspricht. Und ich glaube, der Grund dafür ist, das ist eine unserer Glieder, genauso wie Unzucht und alle diese Dinge, die unser Körper, unser Fleisch will. Wir haben ein Verlangen danach. Die Bibel spricht diese Dinge immer wieder an und sagt, pass auf, pass auf, pass auf. Denk himmlisch, denk nicht irdisch. Setz deine Ziele auf das Ewige, nicht auf das Irdische. So, als erstes müssten wir ganz einfach die Frage angehen, was ist Götzendienst eigentlich überhaupt? Und es gibt andere Arten von Götzendienst, nicht nur Habsucht ist Götzendienst. So, als erstes schauen wir im Alten Testament ein paar Dinge anhand von einem Götzen, der damals sehr bekannt war, Baal. Der Götze Baal. Wir sehen, dass Gott selbst durch Mose in den 10 Geboten klar und deutlich Götzendienst verboten hatte. Vers 3 in 2. Mose 20 sagt, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wässern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Das darfst du nicht. Wenn es dort steht, du darfst keine Götter neben mir haben, das heißt nicht, dass wir Götter nebeneinander aufstellen, wie auf ein Regal und hier ist der wahre Gott und neben diesem Gott ist Baal und so. Das ist nicht, was damit gedacht ist. Es bedeutet eigentlich vielmehr, dass Gott von uns erwartet, dass wir erkennen, dass es keine andere Macht gibt, dass man mit ihm gleichstellen oder über ihn stellen kann. Wir reden von dürfen hier nicht. Wir reden von etwas, das überhaupt möglich ist. Ist es möglich, jemanden auf der gleichen Ebene wie den Schöpfer Gott zu stellen? Oder ein Götze wie Baal, das von Menschen erfunden wurde, auf der gleichen Ebene mit den Schöpfer zu stellen. Deswegen sagt ihr sollt keine anderen Götter neben mir haben. Das sollt ihr nicht haben. Ihr sollt so nicht denken. Das ist eigentlich, damit wir in der Realität bleiben. Es gibt nur einen Gott, der Schöpfer. Genau diese Realität, dieses Problem, dass Menschen ihre eigenen Götter schaffen und erschaffen möchten, spricht Römer Kapitel 1 an. Bitte Römer 1 aufschlagen. Wenn wir irgendetwas außer Gott wenn wir irgendwas mit Gott, den Schöpfer, gleichstellen, dann haben wir eigentlich etwas, das Gott selbst geschaffen hat, auf der Ebene Gottes gestellt. Alles, was es in diesem Universum gibt, hat Gott geschaffen. Da machen wir seine Schöpfung den Schöpfer gleich und entehren den Schöpfer. Römer 1 macht das ganz klar. Römer 1 erklärt uns als eine der Stellen, wo Gott uns klar und deutlich sagt, warum er mit Menschen nicht zufrieden ist, sage ich mal. Warum er missfallen hat an den Herzen der Menschen in dieser Welt, missfallen hat an der Beziehung zwischen ihm und Menschen, warum er zornig ist gegenüber Menschen. Und Vers 20 sagt, denn sein unsichtbares Wesen, okay, du kannst Gott als Wesen jetzt nicht vor dir stehen, du sehen, aber Jesus ist gekommen, wir können Jesus sehen, und Jesus sagt, wer mich gesehen hat, den Vater gesehen. Aber heute siehst du weder Jesus noch den Vater, aber sein unsichtbares Wesen kannst du trotzdem wahrnehmen. Es steht hier, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen. Ich habe mit einem ganz lieben Freund in letzter Zeit gesprochen, der eine Schildkröte bekommen hat. Ganz, eigentlich etwas schon größer gewachsen, Also die fangen sehr klein an. Und der hat mich angeschaut und sagte, es ist genial, wie diese Tiere funktionieren und wie das alles entstanden ist. Und wir haben ein wunderschönes Gespräch gehabt, sogar über Gott und Schöpfung. Und das ist, diese Welt ist viel zu komplex, damit es durch Zufall entstanden sein könnte. Es geht einfach nicht. Und es gibt sogar mittlerweile ungläubige Mathematiker und Wissenschaftler, die ehrlich mit dieser Realität umgehen. Sie wissen genug über DNA, sie wissen genug über, wie kompliziert die Zelle ist, dass es ein kleines Fabrik ist, dass, und alle diese Dinge, und der Lukas kann euch alles davon erzählen, weil er diese Dinge viel besser versteht als ich, aber das Ganze ist so viel mehr kompliziert. Es ist unmöglich. Es ist leichter. Es wäre leichter zu denken und wirklich aufrichtig zu glauben, dass ein Schweizer Uhr durch eine Explosion entstanden ist, mit allen diesen verschiedenen komplexen Teilen, und das als Boom, und dann auf einmal über Millionen von Jahren daraus entstand ein Schweizer Uhr, oder vielleicht kann man sagen, so ein Rolex-Uhr. Also heute zahlt man viel Geld für so etwas. Niemand würde sagen, ja, das ist einfach so. Oder dass ein Wörterbuch einfach durch Millionen von Jahren Papier und Tinte einfach aufeinander, irgendwie durch Zufall, ist dieses Wörterbuch entstanden. Sagt, das geht nicht. Niemand würde sowas glauben, aber Menschen glauben heute, weil sie es tun wollen, dass sogar wir, unser Körper und unser Ökosystem, wo so viele Dinge voneinander abhängig sind, und wenn nicht alles gleichzeitig zur richtigen Zeit da ist, stirbt alles. Kann's nicht überleben. Viel kann man dazu sagen. Römer 1 sagt, es ist seit Erschaffung der Welt durch Nachdenken klar, dass es Gott gibt. Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt. Fehlende Dankbarkeit. Sondern sind in ihrem Gedanken nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu, das ist ein starkes Wort, sind sie zu Narren geworden. Sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Was ist das? Das ist Götzendienst. Das ist, wo Menschen dann ihre eigenen Götzen erschaffen haben. Okay, den wahren Gott, na, den will ich nicht. Ich mache meinen eigenen Gott. Manchmal hört man diese Ausrede, ich will nicht an Jesus glauben. Wer soll wissen, wer die Wahrheit hat? Es sind so viele Religionen, so viele Glaubensrichtungen. Es ist unmöglich zu wissen, wer Recht hat. Das ist eine Ausrede, weil da ist jemand, der sagt, eigentlich, was sie damit aussagen ist, ich will nicht nachdenken. Ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Ich will nicht die schweren Fragen stellen. Ich will einfach mein Leben führen, so wie ich es will. Was ist das? Das ist Götzendienst. In diesem Fall bin ich meinen eigenen Götzen. Ich tue, was ich glaube, richtig ist. Dann steht hier Vers 25, sie, welche die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauschten und dem Geschöpf Ehre und Gottesdienst erwiesen, anstatt dem Schöpfer. Also die Schöpfung wird angebetet, statt der Schöpfer. Und überlegst, dass das ist total die Welt, wo wir heute leben. So, wenn du sagst, ja, bei uns gibt's kein Baal-Tempel, wo du hingehst und diese Baal-Kult feierst, aber es gibt sehr wohl Götzendienst. Was ist es, das wir heute haben? Wofür leben so viele Menschen? Eine der Sachen, das ist nicht für jeder so, natürlich, nicht jeder ist habsüchtig, aber viele in unserer westlichen Welt haben genau dieses Problem. Habsucht. So, wie war das damals mit Baal und wer war Baal genau? Denken wir ein bisschen zurück in diese Zeit. Baal war der Anführer von einer Gruppe von Göttern. Ich werde jetzt nicht viel Zeit in der Mythologie, weil das ist nicht, wozu wir da sind, um Mythologie zu verkündigen. Aber ganz kurz ein bisschen Zusammenhang, weil das uns helfen kann. Stell dir vor, Baal als einer der Anführer der Götter hatte die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es Regen und Fruchtbarkeit geben würde. Der Mythos sagt, dass Baal mit einem anderen Gott, der hieß Mot, Baal und Mot, also natürlich, die waren jetzt nicht Deutsche, das entstand nicht aus Deutsch. Ich weiß nicht, wie sie da auf Deutsch, wenn man das machen würde, wahrscheinlich würden sie einen anderen Namen verwenden, aber egal. Mot war der Gott des Todes und der Unterwelt. So Baal und Mot kämpften jährlich, jedes Jahr für eine kurze Zeit hat Mot dann auch Baal in der Unterwelt drängen können. Also Baal war nicht so stark, dass er Mot die ganze Zeit besiegen konnte und daher wurde er ins Unterwelt gedrängt und das war eigentlich unsere Wintersaison. Warum gibt es eine kalte Zeit? Weil, ja, Baal ist wieder im Unterwelt. Natürlich, da braucht er Hilfe, so da kamen zwei weitere Götter, Anat und Shafash, und sie gingen ins Unterwelt hinein und haben Baal gerettet, haben ihn wieder rausgebracht, jedes Jahr, und dann entstand Fruchtbarkeit und, Entschuldigung, da konnte Baal seine Aufgabe wieder angehen und da entstand wieder Fruchtbarkeit und Regen. Und das ist dann natürlich nicht Winter, sondern Frühling und Sommer. Und das ist dann die Geschichte. Diese Götter, die einander bekriegen und dann der eine stärker, dann der schwächer. Und bete welchen an, den du glaubst, dem am meisten helfen kann. Regen und Fruchtbarkeit waren damals sehr wichtig. Für uns natürlich heute auch wichtig, aber damals Reichtum wurde daran gemessen, wie viele Kinder hat man, wie viel Vieh hat man, Getreide, wie viel hat man. Wenn du viel davon hattest, dann warst du so wie heute ein Millionär. Die wurden reich, indem sie viel Getreide, Kinder und eben auch Vieh hatten. Baal versprach eigentlich Reichtum. Ohne Regen, ohne Fruchtbarkeit bleibst du arm. Kannst du nichts weitermachen. Und ja, wenn du daran denkst, auch in 1. Könige, wenn du da die Geschichte liest von König Ahab und der Prophet Elia, der dann vor König Ahab steht und sagt, es wird 3 Jahre lang kein Regen geben. Warum hat er gerade das gesagt? Warum hat Gott ihm gesagt, tu das? Weil Baal der Gott des Regens war. Und der Prophet Gottes steht und sagt, Baal hat damit nichts zu tun. Es wird jetzt 3 Jahre lang geben, ohne Regen. Und du kannst nichts tun. Und dann, wenn ihr die Geschichte weiterliest, am Ende gibt es diese Auseinandersetzung zwischen dem Prophet Gottes und eben alle diese Propheten von Baal. Und diese Unmengen von Baal-Propheten versuchen, Baal irgendwie aufmerksam darauf zu machen, dass sie ihn brauchen und nichts passiert. Gar nichts passiert. Und dann Elia, der kniet vor seinem Altar und betet ganz kurz und wusch, kommt Feuer vom Himmel. Wer ist wirklich Gott? Und Elia sagt, warum ist es, dass ihr ständig zwischen diese zwei Meinungen hin und her schwenkt? Wenn Gott Gott ist, betet ihn an. Wenn Baal Gott ist, betet ihn an. Jetzt schauen wir, wer wirklich Gott ist. Tatsache ist, es gibt nur einen Schöpfer, es gibt nur einen Gott. Menschen können ihre eigenen Götter erschaffen, können sie ausdenken, aber sie sind einfach nicht Gott. Dazu, die Anbetungsweise der Baalkult war sehr ritualistisch und mit Aberglauben verbunden. Die Rituale behaupteten, eine göttliche Szene nachzustellen. Sie stellten die Tätigkeiten Baals nach, um Baal dadurch Kraft und Vitalität zu verleihen. Ritualistische Prostitution war ein wichtiger Teil dieser Ritus. So konnte man Baal stärken, um Fruchtbarkeit zu bringen. Und da denkst du, okay, wow, die fleischlichen Begierden der Menschen darfst du sogar frei Lauf lassen, indem du Gott dadurch anbetest. Das ist völlig verkehrt. Aber auch heute sehen wir ähnliche Situationen. Warum waren die Israeliten dazu versucht, Baal anzubeten? Obwohl es schon vorgekommen ist. War es nicht der Normalfall, dass Israel ihren Gott, Yahweh, der Gott der Bibel, der Gott, der sie aus Ägypten herausgeführt hat, dass sie einfach Yahweh völlig den Rücken gekehrt haben? Das kam schon vor, aber das war nicht meistens der Fall. Was öfters vorgekommen ist, war der Wunsch, Yahweh und Baal oder andere Götter gleichzeitig anzubeten. Eine Art Synkretismus. Man könnte sich vorstellen, da ist ein Israeliter, der gerade nicht finanziell gut geht sozusagen. Seine Tiere kriegen nicht viel Nachwuchs, er hat wenige Kinder, das Getreide läuft nicht gut, wenig Regen. Wahrscheinlich wegen Gott, weil Gott da auch mit Israel oft ins Gericht gehen musste, weil Israel ihn abgelehnt hat. Und dann kommt ein Kanaaniter, ein Ungläubiger, und sagt Folgendes. Weißt du was? Yahweh, euer Gott, guter Gott, toller Gott, starker Gott. Aber der ist ein Kriegergott. Also der ist ein Gott für Krisenzeiten. So wie damals, als wir in Ägypten waren. Euer Gott konnte euch aus dieser Krise ganz einfach rausholen. Die 10 Plagen, wow, alle haben davon gehört. Aber schau, wo ist er jetzt? Siehst du? Das Problem ist, euer Gott ist ein Kriegergott, den ihr für Krisenzeiten braucht. Aber was ihr jetzt braucht, ist ein Gott der Fruchtbarkeit. Ihr braucht jetzt einen Gott, der euch Regen gibt. Und ja, lehn Yahweh nicht ab, aber gib einfach Baal dazu. Ihr braucht Baal, weil Baal ist der Gott der Fruchtbarkeit und Regen. Er gibt euch, was ihr wirklich braucht, was ihr wirklich wollt. Euer Gott kann nichts machen da. Schaut das Ganze an. Obwohl die Bibel, das Alte Testament, Mose schon klar gesagt, wenn es keinen Regen gibt, so wie Elias das auch gezeigt hat, Elia, dann, wenn es keinen Regen gibt, ist es, weil Gott richtet. Und dann kommen die Gottlosen und sagen, na, das hat mit Gericht nichts zu tun. Das hat mit Gottes Unzufriedenheit mit euch und sein Gericht gegen euch nichts zu tun. Er ist der falsche Gott. Ihr sollt Baal anbeten. Und so steigert sich das eins nach dem anderen. Die Menschen sind sich in diese Lüge dann, haben sich verstrickt. Israel wollte einen Gott für die Krisenzeiten im Leben haben, ja. Und dann, wenn es ganz schlimm war, dann haben sie immer wieder, man kann das Buch Richter lesen und so weiter, immer wieder, wo es dann ganz schlecht ging, dann wurden sie endlich wieder Demut und dann haben sie Gott ausgesucht wieder. Aber der Schöpfergott ist der gleiche Gott für gute Zeiten und schlechte Zeiten. Es gibt nur einen Gott. Und daran liegt das Fehler. Was falsch ist an Baal-Anbetung ist klar. Gott selbst sagt in 5. Mose 6, Vers 4, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Es gibt nur einen Gott. Wer Baal anbetet, der verleugnet, dass Yahweh der Schöpfer und Erhalter der Welt ist. Der Schöpfergott ist kein Gott bloß für Krisenzeiten, sondern er ist der einzige Gott, den es überhaupt gibt. Er ist Gott über das ganze Universum, das er alleine geschaffen hat. Ihm alleine oder allein gehört den Titel Gott. Nur Gott. Es ist nicht möglich, Baal und den Schöpfergott auf der gleichen Ebene zu stellen und zu sagen, sie wären gleich. Es ist auch nicht möglich, Baal über Gott zu stellen. Er ist kein Gott. Er ist eine menschliche Erfindung. Jesus hat das auch klar gesagt. Er sagte, niemand kann zwei Herren dienen. Matthäus 6, 24. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Es ist nicht möglich, zwei Götter zu haben. So, damals gab es diese Idee. Krisenzeiten, ja, nehmt euch Yahweh dafür. Aber gute Zeiten, Fruchtbarkeit, wollt ihr euch gut gehen lassen, dann braucht ihr Baal. Klingt das irgendwie... Kommt das euch bekannt vor? Du, wenn es dir schlecht geht, nimm Zeit und bete. Wenn es dir gut geht, genieß das Leben. Hol dir alles raus, was du willst. Lebe für hier und jetzt. Wozu brauchst du jetzt an Gott denken? Es geht dir eh gut. Mach mal weiter. Warum ist Habsucht Götzendienst? Warum ist das so? Ganz einfach, wir sehen in dieser Stelle mehrere Facetten. Das griechische Wort für Habsucht ist sehr offensichtlich. Das bedeutet eigentlich, es ist aus zwei verschiedenen Wörtern, mehr und haben. Mehr haben. Man könnte fast sagen, ich werde jetzt eine Webseite aufmachen, mehrhaben.at. Will haben ist was anderes, aber mehr haben ist Götzendienst. Okay? Ich muss immer mehr, immer mehr, immer mehr. Will haben kann eigentlich auch positiv sein, also will haben.at, da kannst du Geld sparen. Aber der Punkt hier ist, jemand lebt immer, um mehr zu bekommen. Habsucht ist ein unersättliches Verlangen nach mehr irdische Schätze. Habsucht stellt irdische Schätze auf der gleichen Ebene mit Gott oder stellt sie sogar über Gott. Und da kannst du überlegen, bin ich in diesem Bereich? Wir haben schon Geiz und Gier angesprochen. Geiz ist dann diese übertriebene Sparsamkeit. Das ist auch Habsucht. Ich muss alles horten, ich muss alles behalten für mich. Also ich will sparsam sein. Es ist mehr sparsam als überlegen, wie kann ich mein Geld als Werkzeug für den Herrn einsetzen. Gier ist eben auf Genuss und Befriedigung, Besitz und Erfüllung von Wünschen gerichtetes, heftiges, maßloses Verlangen. Ich will mehr und mehr und mehr. Ich brauche mehr. Gier nach Macht und Geld. Habsucht muss nicht unbedingt Geld sein. Du kannst sogar habsüchtig sein nach Macht, Berühmtheit, Anerkennung. Und das klingt jetzt komisch, aber manche Leute sind richtig habsüchtig nach Dingen, die andere Menschen als Müll betrachten. Zeitungen, alles, Verpackungen. Sie wollen gar nichts wegschmeißen. Und gehst du dann zu Hause hinein, das ist voll bis zur Decke mit irgendwelche, eigentlich denkt man Müll. Aber das sind wirklich Schätze, die wollen wir nicht loslassen. Sie verhindern eigentlich damit, dass sie ihr Wohnung und Haus für den Herrn verwenden können. Habsucht kann die treibende Kraft in einem Leben sein, aber es fängt oft nicht so an. Es ist grundsätzlich eine Frage der persönlichen Werte und was man schätzt. Wer Geld, Macht, Anerkennung mehr schätzt als alles andere, wird alles tun, um so viel wie möglich zu bekommen. Diese Dinge sind die höchste Liebe des Lebens für diese Menschen. Sie lieben das mehr. Materialismus und Habsucht sind eng miteinander verbunden. Ein habsüchtiger Mann glaubt, dass materielle, irdische Dinge ihm die Fülle des Lebens geben können. Neues Auto, ein anderes Haus, andere Klamotten, vielleicht dann mehr für mein Hobby, vielleicht irgendwelche Sammlerstücke. Das heißt, man glaubt, dass echte Leben, so wie es sich gehört, wirklich Materielles voraussetzt. Du brauchst diese Dinge, um die Fülle des Lebens zu haben. Man lebt dafür, materielle Schätze zu sammeln. Und es ist das höchste Ziel des Lebens. Man hat ein Verlangen nach Materiellen, weil man davon überzeugt ist, dass nur so das Leben fruchtbar und erfolgreich sein kann. Mein größtes Problem ist, ich habe nicht genug Geld oder ich habe nicht genug Dinge. Ich brauche neue Klamotten. Und das Traurige, was man manchmal erlebt, ich habe in einer Sendung vor vielen, vielen Jahren gesehen, ich weiß gar nicht mehr, welche Sendung das war, aber da haben sie Leute in eigentlich einem Einkaufszentrum interviewt und sie haben gefragt, was macht ihr heute da? Und da war eine junge Frau da und sie kam hinein und sie sagte, ja, eigentlich, weißt du was, ich war ziemlich niedergeschlagen, ich war ziemlich eine schlechte Woche gehabt, mir ging es nicht gut und ich dachte, weißt du was, ich gehe hin und ich kaufe mir jetzt neue paar Schuhe. Und jetzt habe ich tolle neue Schuhe gefunden und jetzt geht es mir schon viel besser. Ich fühle mich viel besser jetzt, ich habe was Neues gefunden. Und du denkst, boah, wie viele Schuhe braucht man dann eigentlich? Und irgendwann, man wird auch das nicht mehr erfüllen. Und du wirst merken, diese Dinge sind nur vergängliche Sachen. Wir brauchen etwas, das unser Herz erfüllt. Nicht uns auf unsere Füße passen. Obwohl wir irgendwas brauchen für unsere Füße, meistens. Es wird uns nicht glücklich machen. Wir wollen jetzt ganz kurz. Und jetzt, ich weiß, manche von euch schreiben sehr gerne mit. Ich schicke euch das sehr gerne per WhatsApp oder was auch immer. Ihr müsst das nicht alles jetzt aufschreiben. Ich gehe schnell durch diese Bibelstellen. Lukas 12, 15 bis 21. Da ist ein reicher Mann. Er wird nur reicher und reicher. Er baut mehr Scheunen für sein Reichtum. Und dann steht da, dann stirbt er. Aber war nicht reich vor Gott. Matthäus 6. Jesus sagt, niemand kann zwei Herren dienen. Lukas 16, Vers 17. Der reiche Mann stirbt. Der reiche Mann und Lazarus. Der reiche Mann, der alles in diesem Leben genossen hat. Alles. Und dann stirbt er und wacht in der Hölle auf. Und was hat er? Gar nichts. Er wird gerichtet vor Gott. Sein Reichtum hat nichts gebracht. 1. Korinther 10, also 6, Vers 10 steht, Habsüchtige werden das Reich Gottes nicht erben. Epheser 5, Vers 5, Habsüchtige haben kein Erbteil in dem Reich Christi. 1. Timotheus 6, 6 bis 10, die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Matthäus 16 steht jetzt nicht auf der PowerPoint, aber Matthäus 16 sagt uns der Herr, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Warum ist Habsucht Götzendienst? Weil man eigentlich genauso denkt und handelt wie die Menschen im Alten Testament. Man will zwei Götter haben. Ein Gott soll für die Krisenzeiten, für meine Sünden soll Jesus sterben und mich auch von der Hölle retten. Und dafür darf er mein volles Vertrauen haben. Rette mich von der Hölle, Jesus. Wunderbar. Krise. Ich sterbe einmal und stehe vor Gott als Sünder. Jesus, rette mich. Ja, nimm mich dafür und rette mich von der Hölle. Aber was mein Leben heute angeht, was ich jetzt in dieser Welt tue, bevor die Krise passiert, vor allem in uns im westlichen Welt, wo es so gut geht und wir so viel haben, na dann brauche ich meinen eigenen Gott. Dann lebe ich für andere Ziele. Da habe ich andere Dinge im Mittelpunkt meines Denkens. Man will zwei Götter haben. Ein Gott soll für die Krisenzeiten da sein und der zweite gibt mir, was ich will für mein Alltagsleben. Erlaubt mir auch, meine fleischliche Begierden nachzugehen. Tu, was ich möchte. Dann merkt ihr, das ist Götzendienst. Da ist etwas auf der gleichen, wenn nicht auf der höheren Stelle wie Gott. Man verlässt sich auf was Materielles und nicht auf Gott. Das, worauf man sich grundsätzlich verlässt, das ist eigentlich dann mein Gott. Wo man Frieden und Erfüllung findet, das ist mein Gott. Wie dieses Mädchen, die ein paar Schuhe kauft und jetzt geht es mir besser. Aber wie lange? Es gibt eine Geschichte von Leo Tolstoi. Vielleicht kennt ihr das. Der hat eine Geschichte geschrieben. Da gab es einen Mann und dieser Mann war ein Bauer. Und dieser Bauer war eigentlich ziemlich erfolgreich. Aber er war mit seinem Erfolg nicht ganz zufrieden und nicht ganz glücklich. Und daher war er ja eben unglücklich. Er bekam dann ein Angebot, und ich weiß nicht genau woher, aber um 1.000 Rubel durfte er so viel Land wie möglich an einem Tag begehen und so eine Art Kreis bilden. Und er darf alles behalten, was er in einem Tag schafft. So ungefähr, ich gehe dann so weit, okay, jetzt, was mache ich dann als nächstes? Soll ich noch weiter rausgehen? Weil die einzige Voraussetzung war, du musst bis Sonnenuntergang wieder dort ankommen, wo du begonnen hast. Es muss ein Kreis bilden oder ein Viereck von mir aus oder ein Dreieck, egal. Aber du musst dort bis Sonnenuntergang wieder ankommen, wo du begonnen hast. So, da muss man natürlich schätzen, schaffe ich das noch? Und der Mann war so gierig, der hat dann so weit hat er es geschafft, wie er konnte. Er ist weitergegangen und dann weitergegangen. Er hat sich bis zum Äußersten angestrengt. Er hat sich total Mühe gemacht und er war wirklich, als er dort angekommen, so sehr übermüdet und ausgepowert und schwach, weil er alles rausgeholt hat, was er nur konnte, dass er dort gestorben ist. Er hat einen Herzinfarkt, irgendetwas, starb an Ort und Stelle. Und in der Geschichte steht, dass seine Diener haben einen Grab ausgegraben. Das war ein bisschen weniger als 1 Meter breit und ein bisschen kürzer als 2 Meter lang. Und die Geschichte hat den Titel gehabt, wie viel Land braucht einen Mann? Die Idee war zum Schluss, eigentlich nur so viel Land, damit du begraben werden kannst. Weil dort gehen wir alle hin. Ich glaube, diese Geschichte hat schon was an sich. Wir denken, so viel ist wichtig in dieser Welt. Aber du kannst nichts mitnehmen. Wie viel Land brauchst du wirklich? Wie viel Besitz brauchen wir tatsächlich? Was können wir tatsächlich mitnehmen? Was ist genug? Und da kommen wir zu unserem dritten und letzten Punkt heute. Es ist gar nicht so kompliziert. Wir sollen erkennen, dass Habsucht Götzendienst ist. Und dass wenn wir glauben, mehr zu haben, macht mich glücklich, bringt mir die Fülle des Lebens oder ist das Ziel des Lebens, dann denken wir völlig falsch. Damit werden wir auch beraubt dadurch. Aber wie kann ich erkennen, dass ich habsüchtig bin und nicht einfach ein normales Leben führe? Weil reich sein ist keine Sünde an sich. Es ist die, die reich werden wollen. Das ist das Problem, wo ich denke, ich lebe dafür. Wenn du reich bist, sagt uns 1. Timotheus 6, dann nütze dein Reichtum, um Jesus zu dienen, nicht für dich selbst. Das ist was ganz anderes. So wie kann man merken, dass man eben habgierig ist? Man kann es nicht daran messen, weil ich einfach viel Geld habe oder viel Besitz habe. Das ist kein Maßstab, sondern was tue ich? Erkenne als erstes Habsucht, okay? Welche Sorgen hast du? Wenn es mal einen schlechten Tag gibt, bist du ganz niedergeschlagen, weil, boah, jetzt, oh, vielleicht verliere ich mein Geld oder vielleicht wird es nicht gut gehen. Dann siehst du, dass du eigentlich dein Geld und Kontostand vertraust und nicht Gott. Womit bist du beschäftigt ständig? Wo in deine Lebensprioritäten ist eben Geld und mehr Geld verdienen und jetzt Jesus dienen oder andere Menschen helfen? Bist du großzügig? Wenn du merkst, da ist jemand, der hat ein Bedürfnis und ich habe etwas, das ich geben könnte, weil ich habe mehr als genug und ich sage, na, tut mir leid, es gehört mir. Und ich will nur so viel, wie ich kann, haben. Du bist nicht bereit, großzügig zu sein, andere Menschen zu geben, auf den Herrn zu vertrauen. Vergleichst du dich? Du, ich bin ja gar nicht so reich. Hast du mal Bill Gates angeschaut? Der ist reich, ich bin gar nicht reich. Okay, wenn wir uns mit Bill Gates oder mit Elon Musk. Diese großen Leute, ich meine, okay, die haben hart gearbeitet, glaube ich, sie haben viel Geld. Okay, wenn wir uns vergleichen, ja, wir sind alle dann arm, aber mit wem vergleichen wir uns dann eigentlich? Wir können uns genauso vergleichen mit jemandem, der in, was weiß ich, Afrika auf der Welt gekommen ist und in einem Hütte wohnt, in irgendeinem Slum. Also, mit wem vergleichen wir uns? Oder sind wir einfach damit zufrieden, okay, hier ist meine Aufgabe, das ist, was der Herr mir gegeben hat. Ich tue, was der Herr, wie der Herr mich geführt hat, in meiner Arbeit, in meinem Leben. Aber alles, was ich habe, ich bin dankbar und zufrieden damit. Warum? Weil es eigentlich dem Herrn gehört. Wenn du merkst, ich bin nicht dankbar, ich bin nicht zufrieden, ich vergleiche mich ständig und brauche immer mehr oder denke, die anderen haben etwas, das ich brauche, ich habe keine Großzügigkeit in meinem Herzen, dass ich bereit bin, anderen Menschen zu dienen und zu helfen, ich beschäftige mich ständig damit, mehr zu verdienen, mehr zu haben, mehr zu sammeln und ich bin eigentlich einer, der ständig damit besorgt ist, habe ich genug oder nicht, wie wird es weitergehen, dann merkst du, wo ist Gott in diesem Bild, oder? Wo ist er? Wie bekämpfst du das dann, wenn du merkst, es gibt das in mir? Und liebe Geschwister, lass uns alle ehrlich sein. Wenn wir diese Liste anschauen, wer kann hier sagen, damit habe ich nie zu tun gehabt? Das ist für mich nie ein Thema gewesen. Oder ist heute auch überhaupt kein Kampf damit? Also das ist etwas, das, weil wir in einer realen Welt leben, wir können leicht dazu versucht sein. So was sollen wir jetzt tun? Zuerst mal erkennen, alles kommt von Gott. Das, was du hast, hast du nicht, weil du so toll und gut bist. Natürlich hast du deine Verantwortung. Aber das, was Gott dir gegeben hat, kommt von ihm. Jakobus sagt, dass eben alle gute Gaben kommen vom Herrn. Er ist es. Und wir dürfen hier auch erkennen, das genau, was Hebräer 11, 1 und Vers 6 sagt. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ich erkenne, die echte Belohnung kommt von Gott, nicht hier auf Erden. Und ich kann es heute nicht sehen. Die wahren Schätze sehe ich eines Tages beim Herrn. Die sind ewige Schätze. Kolosser 3, sucht und trachtet nach dem, was droben ist. Was ist dann das Irdische im Vergleich zu das Himmlische? Und in dieser Welt, dieser Realität leben wir und denken wir. Wir schätzen das Geistliche mehr als das Irdische. Ich habe dieses Verlangen, ich würde lieber zu großzügig sein und zu voller Liebe sein, als zu viel für mich zu behalten. Ich möchte anderen Menschen dienen. Ich möchte großzügig sein. Spendest du gerne oder ist es dir eine Irritation? Oh, jetzt muss ich wieder. Nein, ich möchte, ich darf, ich freue mich. So, man hat diese Schätze, das im Himmel sind. Man versteht, ich bin kein Eigentümer, ich bin ein Verwalter. Das hilft auch sehr viel, weil wenn es dann mal mächtig schief geht und du stehst da, du hast dein Bestes gegeben, du hast alles getan, um treu zu handeln als Haushalter, als Verwalter und dann gibt es irgendein Crash oder irgendeine Inflation oder irgendetwas wie vielleicht das, was hier auf uns bald zukommt und dann stehst du da und du hast nicht mehr so viel am Konto, wie du vorher hattest oder Geschäft läuft nicht mehr so glänzend, wie du dir das erwünscht hast und auf einmal stehst du da und dann denkst du, okay Herr, was tust du mit deinem Geschäft? Herr, was werdest du machen mit deinem Geld jetzt? Es gehört dir, nicht mir. Hast du jetzt Sorgen, Herr? Und der Herr schaut uns natürlich an und sagt, nein, mach mir keine Sorgen. Ich sorge um dich. Werf alle deine Sorgen auf mich. Siehst du, es gehört mir gar nicht. Also meine Kinder, wenn sie Hunger haben, sie schauen nicht aufs Konto und sagen, wie viel Geld hat Papa am Konto? Die kommen zu mir und sagen, Papa, ich habe Hunger. Und dann muss ich mich darum kümmern. Mache ich sehr gerne und preis dem Herrn, kann ich auch tun. Genauso dürfen das auch mit Gott tun. Vater, ich habe Hunger. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Du, ich weiß das. Ich habe alles im Griff. Das ist eine Haltung. Ich suche und trachte nach dem, was oben ist. Und ja, ich habe meine Verantwortung, aber ich bin ein Verwalter und nicht ein Eigentümer. Und ich lerne Zufriedenheit. Vielleicht ist es Gottes Plan, dass ich weniger habe, als was ich glaube, ich brauche. Vielleicht sollte ich nicht unbedingt ein Bugatti als Auto fahren. Vielleicht ist etwas anderes genauso gut wie ein VW. Du sagst, ich schaffe nicht mal ein VW. Okay, dann wie ein Fahrrad. Ich schaffe nicht mal ein Fahrrad. Okay, dann wie zwei Füße. Also, weißt du, was können wir überhaupt mitnehmen? Und dann folge 1. Timotheus. Bitte schlag 1. Timotheus 6. Und übrigens, wenn ihr im Gespräch seid über das Thema Geld mit irgendjemand, 1. Timotheus 6 hat sehr viel drin. Wir haben nur einen Teil davon heute angesprochen. Aber 1. Timotheus 6, Vers 11. Du aber, o Mensch Gottes, und das, wir sollten hier verstehen, es ist anschließend an Vers 10, denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Geldgier, nicht Geld an sich, sondern Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Vers 11, du aber, o Mensch Gottes. Sei nicht so. Du aber, fliehe diese Dinge. Wir können laut Kolosserbrief sagen, töte diese Dinge. Bleib nicht dort. Wonach sollen wir jagen? Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut, Christusähnlichkeit. Jage danach, Christus in deinem Leben darzustellen, weil du ihn liebst. Weil du in Christus die Fülle hast, weil er dein Alles ist. Und alles Irdisches, das Materielle, ist ein Werkzeug. Es ist alles ein Werkzeug. Denk auch so, verstehe, wenn wir diesen Vers betrachten, diese Dinge sind das, was wirklich wertvoll ist. Wenn man geizig ist und man verbringt stundenlang, um 10 Euro zu sparen, weil man den besten Preis für irgendeinen Gegenstand finden will, damit man nachher sagen kann, weißt du, ich habe hier 20 Euro gespart oder 10 Euro gespart. Und das ist etwas, das du tatsächlich brauchst. Und dann steckt man stundenlang in der Recherche dafür. Überlegt euch, wofür hätte man diese Zeit nutzen können? Wenn du das wirklich brauchst, dann überleg dir kurz und überleg dir, wo du das finden kannst. Nimm das und dann nutze es als Werkzeug. Vergöttere nicht, dass du den besten Preis irgendwo bekommen hast. Genauso wie wenn du sagst, das ist zu gut, ich kann das nicht kaufen, das ist zu teuer oder so. Das, wenn der Herr dir das Geld gegeben hat und du brauchst dieses Werkzeug, dann lass dich kein schlechtes Gewissen haben, dass du etwas hast, das gut funktioniert. Versteht ihr, was ich meine? Es ist nicht Gottes Plan, dass Christen nur die billigste, schlechteste Dinge haben. Wir haben einen Miele Staubsauger jetzt gekauft. Der ist viel teurer als viele andere Dinge. Aber wir hatten davor auch einen Miele Staubsauger. Wisst ihr, wie lange der Ding gelebt hat? 20 Jahre. Wir haben es nur einmal kaufen müssen. 20 Jahre lang. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben jetzt wieder 200 Euro bezahlt für einen Miele Staubsauger. Warum? Wir gehen davon aus, wir hoffen, der hält wieder 20 Jahre lang. Also das ist schon ein guter Preis für 20 Jahre. Versteht ihr? Wir haben das auch lernen müssen, was unsere Waschmaschine angeht. Ich weiß nicht, wie viele billige Waschmaschinen wir kaputt gemacht haben mit unserer siebenköpfigen Familie, bis wir kapiert haben, vielleicht sollten wir doch mehr Geld ausgeben. Und jetzt haben wir auch eine miese Waschmaschine. Das ist nicht Habsucht. Habsucht ist, ich muss das höchste, beste Miele in allen Bereichen meines Lebens überall haben, wenn es gar nicht notwendig ist oder ich es gar nicht brauche. Was ist unsere Orientierung? Suchen wir Christus als erstes? Ist er unsere Freude? Ist er unser Wunsch? Oder denken wir, dass das Materielle, das Irdische ist so wichtig? Also Kolosserbrief sagt, Habgier ist Götzendienst. Für den Habsüchtigen ist die Möglichkeit des Sterbens eigentlich etwas sehr, sehr Anstrengendes. Sehr, sehr Furchterregendes. Ich werde eines Tages sterben. Warum? Naja, wenn ich sterbe, bleibt alles zurück. Ich kann nichts mitnehmen. Das, wofür ich lebe, ich muss mich davon trennen. Für jemanden, der Jesus nachfolgt, ist vielleicht das Prozess des Sterbens kein glücklicher Gedanke. Aber die Idee, dass ich eines Tages diese Welt verlassen werde, kein schlimmes, kein furchterregender Gedanke. Warum? Wir verlieren gar nichts. Wir gewinnen nur. Wir gehen zu unserem Herrn. Wir haben unser Leben da eingesetzt, dass wir himmlische Schätze sammeln. Und dann eines Tages dürfen wir beim Herrn sein und die Ewigkeit ohne Tränen, ohne Leid, ohne Mangel erleben. Und wie es in 1. Timotheus sagt, Vers 6 in Kapitel 6, es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in der Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Und du stellst dir die Frage, wie ging Jesus mit diesem Thema um? Wie viel hatte Jesus, als er am Kreuz starb? Wie viele Häuser? Wie viele Kamele, wie viele Geschäfte war er Geschäftsführer und was hatte Jesus? Hatte er eigentlich das, was er getragen hat? Und selbst das wurde ihm weggenommen. Selbst das wurde ihm weggenommen. Das zeigt, wenn Jesus überhaupt absolut keine Priorität auf diese Dinge gesetzt hat, sollten wir auch überlegen, okay, na, ich brauche das schon, um zu leben. Und auch der Herr Jesus sagt uns durch die Apostel, wir sollen Geld verdienen, wir sollen anständig und ein ruhiges Leben führen. Aber ich darf nicht dafür leben, weil am Ende bringt es gar nichts. So Herr, hilf mir. Hilf mir, die richtige geistliche Prioritäten zu pflegen und nicht habsüchtig zu sein. Geld, Gegenstände, Irdisches ist ein Werkzeug, das ich für den Herrn verwenden kann. Es ist kein Gott. Es ist kein Lebensziel. Es ist keine Freude, wofür ich leben soll. Jesus erwähnte, wie schwer das ist, wenn man ein habsüchtiger Götzendiener ist, Jesus persönlich anzunehmen. Und dafür wollen wir auch beten, dass Menschen offene Augen haben. In Markus 9, Vers 23, und damit schließen wir ab. Da blickte Jesus umher und sprach zu seinen Jüngern, wie schwer werden die Reichen in das Reich Gottes eingehen. Markus 9, Vers 23. Die Jünger waren empört. Was? Reichtum zeigt nicht unbedingt Gottes Segen? Nicht unbedingt. Wie schwer wird das sein, wenn man alles in dieser Welt hat, zu erkennen, eigentlich habe ich gar nichts. Nichts kann ich mitnehmen. Aber dann sagt, fügt Jesus in Vers 27 hinzu, bei den Menschen ist es unmöglich. Nicht, aber nicht bei Gott. Denn bei Gott sind alle Dinge möglich. Was der Herr tun möchte in unserem Herzen, was der Geist Gottes durch diese Stelle und die vielen im Wort Gottes, die es gibt über das Thema Geld und Habsucht und Materialismus, er will uns wachrütteln. Er will uns zeigen, wofür wir tatsächlich leben sollen und müssten, damit wir tatsächliches Reichtum bekommen. Lass zu, dass der Geist Gottes dich durch sein Wort wachrüttelt. Und wenn du in deinem Herzen merkst, okay, es sind irgendwelche Dinge, worauf ich viel zu viel Wert gelegt habe. Herr, was tust du? Herr, bitte vergib mir. Es ist nichts wichtiger, als dass ich dir diene, dass ich dich kenne und dass ich diese materiellen Sachen nütze, um dir zu dienen. Alles andere ist vergänglich. Und der Herr Jesus ist mein Vorbild. Und dann genieße die Fülle, die Jesus gibt. Das, was wir in Kolosserbrief bis jetzt gelernt haben. Wenn du sagst, was war das jetzt? Und sagst, das habe ich schon vergessen. Lies wieder zurück. Beschäftige dich damit. Vielleicht beschäftige dich ein bisschen weniger mit, was du kaufen willst und mehr mit, wer du sein möchtest und sein könntest in Christus. Und schau, wie der Herr dich dann segnet in diese Sachen. Er ist gut. Möge der Herr uns Kraft geben. Und wenn jemand da in der Live-Übertragung sagt, das klingt alles so gut, aber ich kenne diesen Herrn Jesus gar nicht, dann mach dich auf den Weg, um ihn zu suchen. Er sagt, wer sucht, findet. Wer anklopft, für ihn wird die Tür geöffnet. Er ruft dich dazu auf. Lass dich nicht von das Materielle ablenken. Erkenne, du brauchst Jesus. Suche ihn in seinem Wort. Er sucht dich. Lass dich finden. Und du wirst es nie bereuen. Der Herr Jesus ist der König aller Könige. Lass uns beten. Vater, wir danken dir. So leicht können wir uns ablenken lassen von unserem Herrn Jesus durch das ganze Kitsch und Berieselndes in dieser Welt. Es gibt sehr viel, das angeboten wird. Auch unsere Marktwirtschaft wird eigentlich darauf aufgebaut, dass wir nie zufrieden sind. Aber Herr, das ist eine Art Götzendienst, die wir nicht befürworten, die wir wissen, nichts bringt. Dein Wort macht uns das ganz klar. Lass uns eine Christus-zentrierte Haltung zu diesem Thema haben. Lass uns mit Freude die Dinge verwenden und nützen, die du uns gibst. Das sind auch gute Gaben. Aber lass uns diese Sachen, ob viel oder wenig, nicht vergöttern. Lass uns in Christus unser Halt und Freude finden und die Werkzeuge, die wir haben, nicht mit ihm irgendwie vergleichen. So, wir danken dir. Wir beten.